nachdem der VfB jetzt doch die letzten drei Saisons sehr gut abgeschnitten hat, erinnere ich mich natürlich noch an die beiden Abstiege in die zweite Bundesliga. Und da habe ich ein Shirt, wo drauf steht erstklassig. Also, das ist natürlich schon jetzt auch sehr schön.
Hallo, bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um das, was an Fußball wirklich fasziniert und wo es auch Parallelen zur Spiritualität gibt. Darüber sprechen der Rottenburger Weihbischof Thomas Maria Renz und der Autogrammsammler Michael Münzenmeier aus Baden-Württemberg. Zu sehen gibt es den Talk mit Ralf Schöffmann auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's.
Herr Renz, Sie sind treuer Fan des VfB Stuttgart, seit 20 Jahren Dauerkartenbesitzer beim VfB. Nehmen Sie uns mit, woher kommt Ihre Begeisterung für den Fußball?
Muss ich zunächst korrigieren, seit 20 Jahren Mitglied im Verein und seit 3 Jahren Dauerkartenbesitzer. Also Fußball war schon immer in unserer Familie ein Thema, war schon immer so eine Leidenschaft auch. Und mit dem VfB Stuttgart verbindet mich meine erste priesterliche Stelle. Nach dem Studium war ich in Bad Cannstatt, Vikar für 2 Jahre. Und aus meiner Wohnung habe ich natürlich Flutlicht gesehen, vom damals noch Neckarstadion benannten Arena. Und seither bin ich einfach auch aus patriotischen Gründen sozusagen mit dem VfB eng verbunden.
Stehplatz oder Sitzplatz?
Ich habe einen Sitzplatz jetzt. Ja. Ja, wenn man älter wird, ist man dankbar auch für einen Sitzplatz.
Okay. Herr Münzenmeier, Ihre Begeisterung liegt eher abseits des Rasens. Sie gehen auf Jagd, aber Ihre Waffe ist ein Stift. Sie sind passionierter Autogrammsammler oder Autogrammjäger. Wie kam es dazu?
Nun, wie es dazu kam, das war in den 60er Jahren, wo ich zum ersten Mal Blätter in der Hand hatte, mit meinem Vater zusammen. Und ich hatte dann dort das Glück, einen vom VfB zu erhaschen, und zwar ganz unten an der Absperrung.
Auch damals im Neckarstadion?
Ja,
wissen Sie noch, wer es war?
Nein, das weiß ich leider nicht mehr. Ich bereue es heute, dass ich diesen Zettel nicht aufgehoben habe. Da waren die Autogrammkarten noch nicht so im Umlauf, sagen wir mal so. Aber ich habe es nicht bereut und habe es auch lange aufgehoben. Aber durch viele Umziege ist mir das leider Gottes abhanden gekommen.
Sehr schade. Und das ist sozusagen der Grundstein Ihrer Karriere als Autogrammsammler. Wissen Sie denn ungefähr, wie viele Signaturen Sie zeitlebens gesammelt haben? Haben Sie eine ungefähre Zahl?
Es kommt darauf an, was Sie meinen. Meinen Sie jetzt nur rein den fußballerischen oder allgemein auch andere Disziplinen?
Mal nur den Fußball?
Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also es dürfte schon an die 500, sagen wir mal so die Grenze, 500 Stück.
Okay.
Oder die Anzahl.
Und insgesamt?
Insgesamt dürfte es bestimmt auf so circa 5.000.
5000
etwa hinkommen,
Autogramme. Weil Sie sammeln nicht nur Fußballspieler, sondern auch andere Sportarten, Leichtathletik, Tennis.
Okay. Und da hat sich das sozusagen schnell beieinander.
Okay. Und seit 1960?
So seit 60 oder Mitte 60er Jahre,
Okay. Gehen Sie heute auch noch aktiv auf Jagd?
Nein, nicht mehr. Ich habe jetzt sozusagen einen Schlussstrich gezogen, weil ich befürchte, sonst gibt es nie ein Ende. Und ich möchte behaupten, dass diese Raritäten, die man in den früheren Jahren noch so ohne weiteres wahrnehmen konnte, dass das immer, immer schwieriger wird zu bekommen. Also die Stars sowieso. Weil sie dürfen heutzutage in kein Hotel mehr rein. Mhm. Gell? Sie müssen alles außerhalb oder wie es auch üblich ist, mit Briefsendungen und. Und das ist für mich also kein Thema mehr.
Wir gehen im Laufe der Sendung noch auf ein paar Ihrer Raritäten, Sie haben es schon gesagt, ein. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns heute noch so Schönes mitgebracht haben. Herr Renz, ich möchte Sie noch mal ganz kurz fragen. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Fußball und Religion, Kirche und Liturgie, oder Fußball und Liturgie wird häufig miteinander verglichen. Es gibt ja unheimlich viele Parallelen. Ja, ein paar Beispiele. Es gibt für Sie als Priester, als Bischof, als Weihbischof Extrakleidung im Gottesdienst. Fans kleiden sich in Trikots. Ja, Sie haben heute auch freundlicherweise schon eins an, stimmen uns schon ein. Es gibt Wechselgesänge in der Kirche zwischen dem Priester und der Gemeinde, im Stadion, zwischen den Fangruppierungen. Es gibt Weihrauch in der Kirche. ganz weit hergeholt. Im Stadion ist es Pyrotechnik. Der Kelch wird in den Himmel gehoben in der Liturgie. Im Stadion ist der Pokal. Ist der Stadionbesuch so etwas wie ein Gottesdienst, Herr Weihbischof?
Ja, also es gibt auf alle Fälle sehr viele Parallelen. Seit ich jetzt eine Dauerkarte habe, ich kann natürlich nicht jedes Mal bei jedem Heimspiel dabei sein, aber bei vielen Heimspielen, wenn es zeitlich möglich ist, da erlebe ich das auch, dass zum Beispiel beim Einmarsch der Mannschaften muss man aufstehen, da darf man nicht sitzen bleiben. Das macht man ja bei Liturgiebeginn in der Kirche genauso. Und so könnte man jetzt, Sie haben es ja schon angedeutet, ganz viele Parallelen aufzeigen. Und tatsächlich hat es schon so paraliturgische Komponenten, Züge, das Fußballspiel. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es für relativ viele junge Leute auch im Stadion so eine Ersatzreligion ist, so eine Art Ersatzreligion. Wenn zum Beispiel dann bei den Fangesängen noch gesungen wird, Fußball ist unser Leben und so. Also wenn es dann wirklich auch an innere Werte oder so geht und für viele dann auch offensichtlich es nichts über dem Fußball mehr gibt, was sie innerlich erfüllt.
Es gibt ja auch immer wieder die Rede vom Fußballgott. Sind Sie im Stadion schon einmal Gott begegnet?
In der Gemeinschaft mit Menschen kann man, glaube ich, immer irgendwie Gott begegnen. Ich bin natürlich sehr kritisch gegenüber dieser Rede von einem Fußballgott. Es gibt einen Gott für alle, für Fußballer und Nichtfußballer, für Fans und für Nichtfans. Und es gibt nur einen Gott für alle Menschen, sodass ich da immer sehr, sehr skeptisch bin, wenn ein Fußballgott in irgendeiner Weise bemüht wird, der ja dann immer auch möglichst auf meiner Seite stehen muss als Fan.
Also Kakao und die anderen erfolgreichen VfB-Spieler wie das magische Dreieck aus Balakow, Elber und wer war der dritte? Bobic.
Bobic,
genau.
Ja.
Also keine Fußballgötter, sondern nur Menschen.
Ja, so würde ich schon sagen. Okay.
Aber, und da kommen wir nochmals auf Sie zu sprechen, Herr Münzenmaier. Wenn Sie jetzt auf Autogrammjagd sind, kann man das vergleichen? Sind das sowas wie Heiligenbilder vielleicht? Für viele Menschen, Herr Renz hat es ja gesagt, ne, das wird transportiert. Sind das für Sie Heiligenbilder von berühmten Sportlern, die Autogramme?
Also die ganz aussortierten Personen, ja. Aber es gibt mit Sicherheit zwei Maßnahmen. Der eine denkt so, der andere denkt, nein, ich mache es nur für mich selber, weil ich daran meinen Spaß habe und es als Hobby verbinde. Das sind also zwei Kategorien für mich.
Sie haben jetzt auch eine Ausstellung gemacht in Winnenden im Gemeindehaus.
Ja.
Und die haben Sie bereits zum zweiten Mal gemacht und haben uns heute auch ein paar Ihrer Schätze, zumindest als Foto, mitgebracht. Zeigen Sie uns doch mal, von Ihrer ersten Ausstellung haben Sie ein kleines Fotobüchlein dabei. Und da kann man mal sehen, wie das so bei einer Ausstellung ausschaut und was genau Sie da sammeln. Was macht diese Stücke, diese Autogramme für Sie so besonders, Herr Münzenmaier?
Nun, für mich macht eigentlich die ganze Sammlung was Besonderes. Ich kann da jetzt nicht irgendwie eine einzelne Person herausnehmen. Es mag mit Sicherheit bestimmte Personen geben, wie zum Beispiel ein Pele oder ein Garrincha. Ne? Das sind für mich schon die extremsten Helden, die es eigentlich im Fußball beziehungsweise im internationalen Fußball gibt.
Vielleicht müssen Sie ganz kurz zwei Stichworte sagen zu Garrincha. Die meisten werden ihn vermutlich nicht mehr kennen.
Ja.
War er ein Fußballspieler in den 70er Jahren?
Es war in den 70er Jahren, ja.
Brasilianer?
Ein reiner Brasilianer, ja.
Und das wird ist als richtig. Der zweitgrößte Fußballspieler?
Heute noch,
heute
wird
noch
er so bezeichnet.
Als der zweitgrößte, weil wer ist der größte Fußballspieler?
Durfte Pelé sein,
ja. Und die haben Sie beide im Original-Autogramm
ergattert. Garrincha ist ja so gut wie nicht mehr zu kriegen. Also da müsste schon ein ganz, ganz ältere Personen das Glück haben.
Ja.
Das war bei mir auch so, weil ein alter Sammler seine Sammlung am Aufgeben war. Und den habe ich durch Zufall fündig gemacht. Ja. Und er hat mir dann sozusagen eine Liste geschickt, was er so in seinem Sortiment beinhaltet. Und da war
Garrincha mit dabei.
Garrincha mit dabei.
Was Sie hier jetzt gerade zeigen auf Ihrem kleinen Büchlein, das ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft von 1954. Da sieht man ganz links außen Fritz Walter, Toni Turek, den Torwart. Und natürlich im Knick, Sie können es selber mal zeigen, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Wir alle kennen es. Rahn schießt, ja. Tor. Helmut Rahn, der vierte Spieler von links. Haben Sie diese Autogramme gesammelt oder haben Sie die ertauscht?
Sag ich mal. Die habe ich zum Teil gesammelt, ganz, ganz wenig aber, muss ich dazu sagen, aber den größten Teil natürlich getauscht.
Okay.
Ja, ja. Es ist natürlich schwierig, muss ich dazu sagen, das habe ich auch demjenigen angemerkt, dass er sich von den 54ern Spielern sich trennen musste, aber es muss irgendwas dahinter gesteckt haben. Okay. Das geht mich nichts an, war mir auch egal. Sonst hätte er das bestimmt nicht gemacht.
Sehr schön, diese Sammlung. Herr Weihbischof, haben Sie auch ein persönliches Fußball-Erinnerungsstück, das Ihnen besonders wichtig ist? Also ich kann Ihnen mal ganz schnell, ich habe nämlich tatsächlich auch etwas gekramt in meinem Reliquienschrein. Zum einen natürlich den Aufstiegsschal meines Lieblingsclubs. Hier sind wir, genau. Unschwer zu erkennen. Und ein Originaltrikot eines Torwarts, nämlich von Roman Bürki. Getragen im DFB-Pokalspiel. Genau. Okay. Gibt es sowas für Sie auch? So ein persönliches Fußballerinnerungsstück?
Also ich habe keine Reliquiensammlung zu Hause, was Fußball angeht. Ich habe allerdings ein Shirt, das mir jetzt auch nochmal wichtig geworden ist, nachdem der VfB jetzt doch die letzten drei Saison sehr gut abgeschnitten hat. Erinnere mich natürlich noch an die beiden Abstiege in die zweite Bundesliga. Und da habe ich ein Shirt, wo drauf steht erstklassig.
Also,
das ist natürlich schon jetzt auch sehr schön. Aber das trage ich im Grunde nicht mehr. Das hängt jetzt im Schrank. Okay.
Wir hatten es jetzt schon, Fußballer, Heilige. Es gibt gewisse Parallelen. Es gibt aber auch Parallelen zu Märtyrern. Und ein Beispiel für einen Märtyrer, der sich aufopfert im Fußball für seinen Club, für die Fans, das war Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt, Europapokalfinale 2022 in Sevilla. Ziemlich zu Beginn des Spiels, ich erkläre es ganz kurz, gab es ein Foul und er hatte eine sehr lange Platzwunde am Kopf. Und dann wurde Rode minutenlang auf dem Platz behandelt und spielte aber anschließend fast das komplette Spiel durch. Am Ende gewinnt Frankfurt die Europa League, wir alle kennen die Geschichte, und Rode wird zum Helden von Sevilla. Und das Märtyrertum wurde ihm so sehr zugeschrieben, dass es im Museum von Eintracht Frankfurt, wir sehen es hier im Bild, eine Heckklappe gibt, eines Fiat, und achten Sie mal auf diesen schwarzen Aufkleber. Das ist eine exakte Nachbildung der Kopfplatzwunde von Sebastian Rode aus dem Europapokalfinale von 2022. Ja. Herr Münzenmaier, kennen Sie noch andere solche Märtyrergeschichten, wo Fußballspieler also, so in die Geschichte eingingen?
Nee, da muss ich also leider passen. So tief habe ich mich da noch nie hineinversetzt.
Kennen Sie eine Heldengeschichte?
Also es gab sicherlich schon ganz viele solche Szenen. Wir haben das auch die letzten Jahre immer wieder mal erlebt, dass jemand durch eine schwere Verwundung eigentlich zum Auswechseln schon bereit wäre und dann trotzdem noch durchgehalten hat bis zur letzten Minute. Nur würde ich natürlich jetzt da nicht von Märtyrer sprechen. Aufopferungsvoll, dass also jemand wirklich seine eigenen Schmerzen nach hinten stellt und für alles für die Mannschaft tut, um wirklich bis zur letzten Minute zu kämpfen und möglichst zu gewinnen. Das schon aufopferungsvoll, aber den Begriff Märtyrer würde ich jetzt natürlich, weil der reserviert ist bei uns im religiösen Sinne, im theologischen Sinne, für jemanden, der wirklich sein Leben hingibt, letztlich für Gott und nicht jetzt nur für ein Spiel oder so. Also insofern würde ich ja mit der Begrifflichkeit aufpassen.
Ja, definitiv gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber ich glaube für die Eintracht Frankfurt-Fans, die würden uns nicht zustimmen an dieser Stelle. Aber ob's genau, wir hatten ja schon auch darüber gesprochen, ne? Märtyrer, Fußballgott, Heilige. Wussten Sie, dass es einen Fußballheiligen gibt?
Nein.
Tatsächlich. Es gibt einen Heiligen für den Fußball, nämlich Luigi Scrosoppi. Das ist der Schutzpatron für Fußballer und Fans gleichermaßen. Ein Priester aus Udine, heute in Italien, der sich stark gemacht hat für Werte, die auch für den Fußball gelten. Dazu zählen zum Beispiel Fairness, Ausdauer und so weiter, Durchhaltevermögen. Und das ist der offizielle Heilige des Fußballs und der Fußballfans. Also immerhin, das gibt es, auch wenn es keinen Fußballgott gibt, aber einen Heiligen. Ist es auch gut so, dass der Fußball auch unter dem einen Schutzpatron hat, Herr Renz?
Ja, es gibt ja für alle möglichen Bereiche gibt es Heilige, Fürsprecher, Patrone und so. Von daher, ich wusste das tatsächlich nicht. Ist auch, glaube ich, bei uns in Deutschland nicht so wirklich bekannt. Mhm. Aber ist ja okay, wenn das so ist.
Mhm. Nicht nur Fußballheilige gibt es in Rom, sondern es gibt auch eine Fußballmannschaft im Vatikan. Dort gibt es nämlich eine inoffizielle Nationalmannschaft. Und dieser Grund, diese inoffizielle Nationalmannschaft, die bestreitet auch Auswärtsspiele und ist aber nicht in der FIFA. Und das ist der Grund, warum sie auch nie bei einer WM mit dabei sein kann. Neulich waren sie aber zu Gast im schwäbischen Rom in Dillingen an der Donau. Dort gab es ein Fußballspiel gegen prominente Ex-Profis. Alles für den guten Zweck. Unsere Kollegen von Katholisch 1 TV haben die Spieler aus dem Vatikan mit der Kamera begleitet.
Die Männer, die sonst in den vatikanischen Museen arbeiten oder dem Papst beschützen, sind heute zum Fußballspielen hier. Der Zustand des Platzes im Donaustadion scheint zu gefallen. Ja, sie nehmen die Sache hier sehr ernst.
Wir sind gut aufgestellt, denn ich habe gehört, dass es richtig gute Fußballer sind, gegen die wir antreten. Wir wollen den Sieg nach Hause holen, aber natürlich geht es auch um die Freude und den Einsatz für die gute Sache. Das Wichtigste ist der gute Zweck und der interkulturelle Austausch. Wir bringen Grüße aus dem Vatikan und sind gleichzeitig sehr geehrt, gegen solche Legenden spielen zu dürfen. Gegen diese Profis zu spielen, ist fantastisch, eine Erfahrung für uns alle. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht und wir Fußball spielen.
Und dann sind sie endlich da, die einstigen Fußballprofis. Viele bekannte Gesichter, die schon so manchem Verein zum Erfolg geschossen haben. Ailton, Bundesliga-Torschützenkönig von 2004. Er ist mit Torhüter Tim Wiese aus Bremen angereist, mit der Fußballprominenz auf Tuchfühlung.
Wenn du so ein Event hast, geht es darum, um Harmonie und schönes Erlebnis, die Leute mitnehmen.
Sehr gut Aktion heute hier in den Benefizspielen. Natürlich, und wenn ihr Kugelblitz habt, Zeit, ist immer dabei.
Ich glaube, es sollte selbstverständlich sein, dass wir unsere Dankbarkeit vor allem den Leuten auch hier zeigen, die sich für solche Aktionen, Charity-Veranstaltungen einsetzen.
Ich glaube, wenn man Fußball spielt, will man immer gewinnen. Aber in erster Linie natürlich geht es darum, dass wir hier ein bisschen helfen und so.
Das Donaustadion füllt sich, die Stimmung ist super. Kein Wunder, wann kommt man schon mal so nah an die großen Fußballer ran? Insgesamt 750 Zuschauer versammeln sich auf den Tribünen. Viele Familien mit Kindern, Fußballbegeisterte, auch einige Politiker aus der Region. Dillingens Stadtpfarrer Harald Heinrich hat sich auch unter die Fans gemischt. Und Bertram Meyer lässt es sich als Schirmherr nicht nehmen, das Spiel anzustoßen.
Ich erwarte mir schon, dass es ein Spiel wird, das von Fairness geprägt ist, mit wenig Fouls, aber dass wir die eine oder andere auch spannende Strafraumszene miterleben werden und hoffentlich auch ein paar Tore. Also ich wäre schon enttäuscht, wenn es 0-0 rausginge.
Die Gefahr eines 0-0 bestand quasi nicht. Gleich zu Beginn fiel ein Tor nach dem anderen, überwiegend auf Seiten des Charity World Squad, des ehemaligen Profikaders. Allein Publikumsliebling Ailton traf dreimal. Das kam gut an. Es waren 90 Minuten voller Ehrgeiz. Leidenschaftlich, vor allem aber fair. FIFA-Schiri Felix Brüch konnte gelbe und rote Karten getrost stecken lassen. 7-1, das Endergebnis. Ob nun überraschend oder nicht, Ailton, Mölders und Co. waren ihren Gegnern aus dem Vatikan haushoch überlegen, zumindest an diesem Abend.
Ich habe es gerade so erwartet. Also sie sind nur ziemlich fit. Weil normalerweise, wenn du so Spiele anguckst, sind sie manchmal langsam und langweilig, aber das war halt flott.
Und vor allem auch das Publikum. Weil das Publikum ist eigentlich der Volltreffer bei so einem Spiel. Da kommen Spenden rein. Und man kann miteinander reden und das tut richtig gut.
Ich habe mir ein wenig mehr erwartet, dass die Italiener mal spritziger sind, aber es hat ein wenig gefehlt.
Insgesamt 5.000 Euro sind an diesem Tag zusammengekommen. Für Ollis Kinderwelt e.V. und den Verein Hilfe für kranke Kinder der Uniklinik Tübingen. Gemeinsam den Ball kicken, das bringt viel Gutes. Vor allem dann, wenn sich das echte Rom und das schwäbische Rom für einen guten Zweck zusammentun.
Ja, die vatikanische Nationalmannschaft, Herr Münzenmaier, haben Sie von denen auch schon Autogramme gesammelt?
Nein.
Nein?
Nein.
Herr Renz, wann holen Sie die Vatikankicker nach Stuttgart?
Ja, von mir aus gerne. Ich muss mal gucken, was meine Beziehungen möglich machen.
Wir müssen leider auch noch über ein Thema reden, das immer wieder im Fußball vorkommt. Und zwar das Thema Ausgrenzung und Rassismus. Ein Thema, das es früher schon gab und momentan in einem Schauspiel am Staatstheater in Nürnberg zu sehen ist.
Ob es regnet, stürmt oder schneit, für den Club haben wir immer Zeit, denn wir sind seine Anhängerschar. Der erste Fußballclub Nürnberg schleicht ihm angehörigen jüdischen Mitglieder aus seiner Mitgliederliste.
Könnte der Fußball nicht ein Vorbild zum Schutz unserer Demokratie sein?
Spezifisch der gesamte Fußball, auch international, ist von rassistischen Strukturen durchzogen.
Ja, leider ein dunkles Kapitel, das auch in Stadien immer wieder zu sehen ist. Leider Gottes, Herr Renz, haben Sie schon mal so etwas erlebt im Stadion? Rassismus und Ausgrenzung?
Nein, das noch nicht. Aber es gibt natürlich Situationen im Stadion, wo der Gegner ausgepfiffen wird ohne Grund, wo üble Gesänge unter der Gürtellinie gegen die gegnerische Mannschaft angestimmt werden, da fühle ich mich natürlich dann auch nicht mehr wohl, weil Fußball ist von seinem Wesen her etwas Völkerverbindendes, etwas, was mit Respekt zu tun hat, mit Wertschätzung auch dem Gegner gegenüber. Man soll sich auf dem Feld, auf dem Fußballfeld sozusagen messen, aber nicht auf den Rängen irgendwie den Gegner schlecht machen. Aber zum Glück habe ich noch nichts Rassistisches erlebt.
Herr Münzenmaier, Sie sind schon länger in dieser im Fußball unterwegs. Kam Ihnen das früher vor? Also gab es das Problem?
Überhaupt nicht. Ja? Also soweit ich mich zurück entsinnen kann, in den 70er und 80er Jahren überhaupt nicht. Ja? Mhm. Das muss alles erst angefangen haben, so zu dem Jahr 2000, zu der 2000-Wende. Dort mag diese ganze Geschichte erst ihren Lauf genommen haben, ja.
Rassismus hat im Fußball keinen Platz. Ja. Ich glaube, da sind wir uns
einig. Das ist richtig, oder? Überhaupt nicht. Ja,
also das gehört da nicht hin, wie Sie sagen, man soll sich auf dem Feld messen. Wir müssen aber Rassismus, Ausgrenzung, das sind politische Themen auch so ein Stück weit. Und politisch, finde ich, geht es dieses Jahr auch ziemlich bei der WM zu in den USA, Mexiko und Kanada. Ich finde sogar die politischste WM, die wir je hatten, auch noch politischer als die Diskussion damals um Katar. Trump, Infantino, der Iran qualifiziert im Krieg mit den USA. Viele offene Fragen. Herr Renz, wie geht's Ihnen persönlich mit dieser WM 2026? Hat man da Lust hinzugucken?
Also ich werde natürlich die deutschen Spiele zumindest mal mitverfolgen. Jetzt die ersten drei in der Gruppenphase schaue ich, dass ich die anschauen kann, zum Teil auch mit Freunden zusammen. Aber insgesamt hat man schon ein bisschen ungutes Gefühl bei dieser Weltmeisterschaft. Ich erinnere mich noch gut an die Weltmeisterschaft 2006, weil das Jahr vorher war ja praktisch die Welt schon zu Gast bei Freunden. Das war ja dann das Motto 2006. Bei dem Weltjugendtag in Köln waren ja auch fast 1.800.000, glaube ich, junge Leute da. Und das war dann wunderbar. Es war so eine Generalprobe für das Jahr drauf, wo wir dann die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland hatten. Und das war ja auch wirklich so, dass das Motto die Welt zu Gast bei Freunden hat ja auch gestimmt.
Das Fußballmärchen 2006, ob es so ganz koscher war, das lassen wir jetzt mal. Die Frage können wir nicht beantworten.
Aber ich habe gute Erinnerungen. Ich war auch beim Spiel um den dritten Platz in Stuttgart damals
mit dabei. Mit der deutschen Nationalmannschaft.
Und, das war schon ein toller Abschluss, dann, dass Deutschland noch den dritten Platz gemacht hat und so. Und da war die Atmosphäre wirklich gut und nicht so politisch natürlich aufgeladen wie jetzt diese Weltmeisterschaft.
Auf jeden Fall. Wie geht es Ihnen, wenn es um den ganzen Kommerz geht, rund um die Fußball-WM?
Ja, das nimmt immer mehr überhand und eigentlich ist es nicht mehr vertretbar, dass die Weltmeisterschaft jetzt zum Beispiel nur noch für Superreiche im Grunde erschwinglich ist.
Bei den Ticketpreisen auch.
Bei den Ticketpreisen und bei allem, was wie der Kommerz überhand nimmt, ist nicht mehr schön, muss ich sagen, weil Fußball ja immer ein Volkssport sozusagen war und eigentlich auch sein sollte. Und wenn dann die Preise immer höher gehen und die Gehälter immer, also alles, was mit Geld zu tun hat, natürlich ist die Entwicklung so gegangen, aber es ist nicht mehr schön eigentlich.
Okay. Ganz zum Schluss, wir müssen diese Frage stellen, Herr Münzenmaier, wer wird 2026 Weltmeister?
Ja, also für mich sind ganz stark die Spanier. Das sind meine Favoriten. Dann dürfte noch Frankreich dazukommen. Und na gut, ich habe auch mal Italien zugerechnet, aber die sind leider nicht dabei.
Ja, das gell? Können wir sicher sagen, wer es nicht wird, Italien. Herr Renz.
Vatikan wird es auch nicht.
Vatikan wird es auch nicht, nein.
Wer wird's? Ich kann es nicht sagen, ich bin kein Prophet. Ich weiß gar nicht, gibt es dieses Mal noch solche Orakel, die das sagen? Die sind ja manchmal gar nicht so ganz schlecht.
Eine gute Frage, früher war es mal ein Krake.
Genau, ja, also ich glaube...
Heute sind Sie das Orakel.
Nein, ich bin da...
Sie sind kein Orakel.
Ich bin da nicht geeignet. Also ich glaube, dass Deutschland schon ein bisschen weiterkommt. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften sind sie ja schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Ich hoffe, dass sie diesmal ein bisschen weiterkommen, aber ich schätze mal so bis zum Achtelfinale.
Die deutsche Turniermannschaft. Tugend.
Also
genau. Zweites Gruppenspiel geht verloren und dann marschieren wir durch.
Sozusagen, aber ich glaube nicht bis ins Finale. Aber mal sehen, ich würde mir mal einen Außenseiter wünschen.
Das wäre auch so. Also, gut. Wir sind uns einig, möge die beste Elf gewinnen. Das war Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie heute zu Gast waren.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge mit den Fußballfans gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 139 mit der ehemaligen Profifußballerin und heutigen Nonne Bettina Behrens?